Liebe Gemeinde, ein herzlicher Gruß zum heutigen ersten Advent. Wir zünden die erste Kerze an. Wir stimmen uns auf die Vorweihnachtszeit ein und auf das Fest der Geburt, das wir in wenigen Wochen feiern werden. Und trotzdem will ich heute mal fragen, wann beginnt denn eigentlich die Weihnachtszeit? Ich vermute, dass jeder das ein bisschen anders definieren würde. Die Werbung würde vielleicht sagen, die Weihnachtszeit beginnt dann, wenn der Lindt-Weihnachtsmann seine Glocke klingelt. Vielleicht fühlt sich es für Sie nach Weihnachten an, wenn man zum ersten Mal ein Weihnachtslied im Radio hört. Oder wenn die Christbäume aufgestellt werden. Bei uns vor der Poppenreuther Kirche war das schon vor ein paar Wochen der Fall. Oder wenn es in der heimischen Küche nach Plätzchen riecht. Jeder definiert das ein klein bisschen anders. Ich vermute, wir sind uns einig, die Weihnachtszeit beginnt jedenfalls noch nicht dann, wenn die ersten Lebkuchen im Regal zu sehen sind. Das ist ja schon ungefähr Ende August oder spätestens Anfang September der Fall. In einer Zeit, in der es draußen meistens noch relativ warm ist, in der man abends noch draußen sitzen kann und sich eher an gekühlten Getränken als an Punsch oder Glühwein erfreut. Das passt nicht zu Weihnachten, finde ich. Und auch nicht zum Advent. Denn der Advent ist ja nichts anderes als die Vorbereitung auf Weihnachten und auf das Fest der Geburt Jesu. Ich finde, Advent, das hat was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Das sind für mich ganz persönlich auch die vielen kleinen Lichter, die man dann sehen kann. Die Lichter der Adventskränze, aber auch die Beleuchtung in den Fenstern, die überall aufleuchtet. Und die man aber nur deshalb sehen kann, weil es drumherum ja irgendwie dunkel ist, weil die Sonne später aufgeht und früher wieder untergeht. Licht und Dunkelheit, das ist aber mehr als nur Dekoration. Das ist ganz gewiss etwas anderes als weihnachtlicher Kitsch, ganz bestimmt. Denn Licht und Dunkelheit, das ist die Botschaft, die wir da feiern, dass da ein Licht kommt, mitten hinein in die dunkle Welt, in alle Krisen und Konflikte, in die Kriege, in die Einsamkeit, dahin, wo Menschen allein sind, krank, wo sie vielleicht keine Hoffnung mehr haben. Und dann stehen wir da und fragen uns, wie soll ich dieses Licht empfangen? Gott, wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir? Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, lebt so, dass ihr euch bewusst macht, dieses Licht kommt. Tut das, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. So formuliert er es im Römerbrief und schreibt dann noch weiter, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Sie kennen das vielleicht, die Frage, wann muss ich denn aufstehen? Also bei mir ist es so, an 90% der Tagen weiß ich das eigentlich sehr genau, wann ich aufstehen muss. Meistens ungefähr um die gleiche Zeit, weil der Rhythmus der Tage ja doch sich sehr ähnelt und weil ich genau weiß, wann muss ich aufstehen, damit ich selbst fertig werde für das, was zu tun ist und damit meine Kinder rechtzeitig in die Schule kommen. Wann muss ich morgen aufstehen? Die Frage stellt sich eigentlich nur dann, wenn gerade gar nichts los ist. Wenn Sonntag ist, vielleicht ohne Termine für die Kinder oder Ferien. Der Apostel Paulus sagt, es gibt keine Uhrzeit. Ihr könnt euch nicht ausruhen bis zu dieser oder jener Stunde. Jetzt ist die Zeit. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Lebt so, dass ihr bereit seid für den Sonnenaufgang, für die Gegenwart Gottes, für sein Kommen. Von Martin Luther gibt es das schöne Zitat, ich lebe so, als ob Christus gestern gestorben, heute auferstanden wäre und als ob er morgen wiederkäme. Ich lebe so, als ob Jesus Christus in jeder Zeit neu gegenwärtig ist, so verstehe ich das. Und ich vertraue darauf, dass sein Kommen keine Erzählung fürs Geschichtsbuch ist, nichts fürs Museum, sondern dass das hier und jetzt immer wieder neu stattfindet. Also aufstehen, den Rollo hochmachen, das Licht des Tages reinlassen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Und wie geht das? Paulus sagt es auch sehr konkret. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, so formulierte es. Lebt in der Liebe, bleibt in der Liebe. Und es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Lieben und dann ist alles in Ordnung. So wie es die Beatles mal gesungen haben, All you need is love. Und der heilige Augustinus, der formuliert hat, liebe einfach und dann tu, was du willst. Wenn du in der Liebe bist und in der Liebe bleibst, dann ist alles in Ordnung. Dann ist das die Kraft, die uns bereit macht, auch für das Kommen Gottes. Liebe, das ist die Kraft, die das Licht in der Welt weiterträgt. Ein alter Rabbi hat einmal seine Schüler gefragt, wie man denn die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Ist es, wenn man von weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann, hat einer seiner Schüler gefragt. Nein, sagt er. Ist es, wenn man einen Apfelbaum von einer Birke unterscheiden kann, fragt ein anderer. Und der Rabbi sagt wieder nein. Ist es, wenn du in das... Aber was ist es dann, fragen sie. Der Rabbi sagt, es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns. Das Liebe Gemeinde finde ich einen faszinierenden Gedanken. Den anderen als Bruder oder Schwester erkennen. Sehen und spüren, dass wir verbunden sind. Egal, was wir füreinander empfinden. Das ist nicht die Liebe, von der da die Rede ist. Große Gefühle, nein. Das ist das Bewusstsein, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind. Weil Jesus für uns alle und zu uns allen in diese Welt gekommen ist. Weil er uns zuerst anschaut und in uns geliebte Geschöpfe sieht und dann die Liebe ihre Kraft entfalten kann. Liebe, das sind keine großen Gefühle. Liebe, das ist dieses Miteinander, das ist die Verbindung von Menschen, die verstehen, wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von einem Menschen, der das in ganz besonderer Weise erfahren hat. Dieser Mensch, ein junger Mann, der heißt Shay, er wollte im Sommer eine Reportage in einem Seminar schreiben und das Thema konnte er dabei frei wählen. Er macht sich auf für diese Reportage ein ganz persönliches Erinnerungsleck in seiner Biografie zu stopfen. Er hat nämlich tatsächlich 2 Wochen in seinem Leben, bei denen er sich an gar nichts erinnern kann. Es waren 2 Wochen Koma, als er 16 Jahre alt war und einen schweren Verkehrsunfall hatte, Kopfverletzungen. Und die Chance, dass er überleben konnte, war wirklich sehr gering. Er fragt seine Eltern, wie habt ihr eigentlich diese Zeit überstanden? Die Eltern kramen in den Dokumenten, die sie aufgehoben haben, und sie erinnern sich, es gab damals eine junge Frau in der Gemeinde. Diese junge Frau hat gesagt, wir müssen alle zusammenhalten. Sie hat eine Gebetsliste erstellt, in die sich jeder eintragen konnte. Immer 20 Minuten, Tag und Nacht, 2 Wochen lang. Nachts standen Menschen auf, die ihn gar nicht kannten, die aber für ihn gebetet haben, um vor Gott für den bewusstlosen Shay zu beten und vor Gott an ihn zu denken. Die Eltern haben anonyme Umschläge mit Unterstützungen im Briefkasten gefunden. Die Gemeindeglieder haben die Betreuung der Geschwister übernommen, während die Eltern im Krankenhaus waren. Da hat eine Gemeinschaft ein unsichtbares Netz der Nächstenliebe um diesen jungen Mann und um seine Familie gespannt. Da waren sie da in der Not, geistlich vor Gott und ganz praktisch. Und die Nacht ging vorüber und der Tag brach wieder an für den Jungen, für die Familie. Die Ärzte haben damals von einem Wunder gesprochen. Liebe Gemeinde, auf solche Wunder haben wir keinen Anspruch. Es gibt keine Garantie, dass das so klappt. Aber ich finde, schon allein dieser Zusammenhalt ist ein Wunder. Dieses Füreinander-Dasein, Einstehen vor Gott und ganz praktisch Füreinander-Dasein. Wunderbar, wenn der Heilige Geist Menschen so inspiriert. Ich glaube, so einen Zusammenhalt brauchen wir immer wieder aufs Neue, in unseren Gemeinden, in dieser Welt. Ich habe kürzlich von einem beeindruckenden Beispiel in einem anderen Teil unserer Welt gehört, als die christlichen Gemeinden in Tansania etwas ganz Ähnliches gemacht haben. Da gab es im Umfeld der Wahlen brutale Auseinandersetzungen, Morde, richtigen Terror. Die Gemeinde hat genau das gemacht, was die Gemeinde von Shay auch getan hat. Sie hat gebetet und sie hat ganz klar ihre Stimme erhoben. Sie war mutig, sie hat sich an die Regierenden gewandt und sie hat gesagt, wir brauchen ein Miteinander, ein friedliches Miteinander. Zeichen der Nächstenliebe, Zeichen des Zusammenhalts in dieser Welt. Ein Zeichen, das Gott selbst gesetzt hat, ja, weil er in diese Welt kommt, weil er ein Licht angezündet hat. Klein und doch kraftvoll. Also, wann beginnt die Weihnachtszeit? Liturgisch beginnt sie heute mit dem ersten Advent, die Zeit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Wann beginnt sie für mich, für uns alle? Vielleicht ja jetzt, vielleicht ja hier und heute, weil Gott kommt, weil er nahe ist, weil er mit seinem Licht die Dunkelheit vertreibt. Jetzt ist die Zeit. Amen. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen gesegneten ersten Advent.